Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Alles zum Advent. Das Hauptthema: Alles zum heiligen Nikolaus. Advent. Wie sehr drängt uns diese Zeit unsere Erwartungen, unsere Sehnsucht, unser aufrichtiges Verlangen nach Kommen Christi zu erneuern. Und er kommt an jedem Tag in deine Seele in der Eucharistie. Ecce veniet. Siehe, er kommt bald, so ruft uns die Kirche zu. Das schreibt der heilige José María Escriva in seinem Buch Im Feuer der Schmiede. Das liturgische Jahr beginnt und in der Introitus der Heiligen Messe fordert uns auf, eine Wirklichkeit zu bedenken, die eng mit dem Beginn unseres christlichen Lebens zusammenhängt. Die Berufung, die wir empfangen haben, wie hast du als Domine demonstra michi et semitas tuas educeme. Das können Sie auch im Bibel nachschlauen, im Psalm, Kapitel 24, Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfad. Wir bitten den Herrn, er möge uns führen, er möge uns seine Wege zeigen, damit wir zu jener Vollendung seiner Gebote verlangen, welche die Liebe ist.
Der Weihnachtsbaum für den Petersplatz ist im Vatikan eingetroffen. Die 25 Meter hohe Tanne kommt in diesem Jahr aus dem Lagorai-Wälder der norditalienischen Provinz Trentino. Beleuchtet wird der Baum mit 18.000 Energiesparlichtern. Das Holz wird nach der Weihnachtszeit für wohltätige Zwecke weiterverwendet. Die Einweihung des Weihnachtsbaums und der maltesische Krippe auf dem Petersplatz findet am 9. Dezember ab 16.30 Uhr statt. Zu diesem Anlass reisen Delegationen aus Norditalien und Malta an, die vom Papst auch in Audienz empfangen werden. Mit dabei sind Kinder, die die Kugel für den Weihnachtsbaum gestalteten. Cut News präsentiert das Hauptthema.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am 6. Dezember feiern wir ja den heiligen Nikolaus, die sich sicherlich die Kinder am meisten freuen. Wie ich in der letzten Ausgabe von Cut News gesagt habe, hat es nichts mit dem amerikanischen Santa Claus zu tun, der die Geschenke am Weihnachten bringt. So, nun etwas zum historischen Person. Über das Leben des historischen Nikolaus gibt es nur wenige belegte Tatsachen. Myra in Lykien, heute Demre, ist ein kleiner Ort, etwa 100 Kilometer südwestlich von Antalya in der heutigen Türkei. Im 4. Jahrhundert war der Ort Bischofssitz. Berichte über Niklaus' Leben stammen zum Beispiel von Andreas von Kreta um 700 und von einem Mönch Johannes aus dem Studentenkloster in Konstantinopel, das im 5. Jahrhundert gegründet wurde. Nach übereinstimmenden Überlieferungen wurde Nikolaus zwischen 270 und 286 in Patara geboren, einer Stadt in Lykien. Der Überlieferung zufolge wurde er mit 19 Jahren von seinem Onkel Niklaus von Bischof von Myra zum Priester geweiht und dann ab des Klosters Sion in der Nähe von Myra. Während der Christenverfolgung 310 wurde er gefangen genommen und gefoltert. Sein erbtes Vermögen erteilte er unter den Armen. Dies wird auch von den besseren bezeugten Bischöfen des 4. Jahrtausends Ambrosius von Mailand und Basilius von Caesarea berichtet und gilt dort als historische Tatsache. Um Niklaus ranken sich diesbezüglich verschiedene Legenden. Der heilige Andreas von Kreta und Johannes von Studitenkloster berichten, Klaus habe am Konzil von Nicea teilgenommen und dort sein Widersacher Arius Georg feigt. Deshalb sei er zuerst verhaftet worden, gegen Ende des Konzils aber rehabilitiert worden. Niklaus ist nicht in der Unterzeichnerliste von Zea enthalten, die allerdings unvollständig überliefert ist. Andererseits gehört Bischof Theognis von Nicea, den Nikolaus laut Andreas beim Nicea von den katholischen Sichtweise überzeugt haben soll, zu den historischen Belegten unterzeichnen. Nun kommen wir einen Schritt weiter und zur Verehrung. Metallocchia, die den Heiligen als Schutzpatron der Fischer mit einem Fisch in Händen darstellt, Georgi Chapankov, Gilbert House Stanley, Falklandinsel. In einigen orthodoxen Landeskirchen wird der Dezember nach dem julischen Kalender gefeiert. Dies entspricht dem 19. Dezember des gregorianischen Kalenders. Man muss auch dazu sagen, in griechisch-katholischen Kirche wird aber dann der 6. Dezember gefeiert. In der orthodoxen Kirche ist die Verehrung seit dem 6. Jahrhundert belegt, als Kaiser Justinian um 550 in ganz Konstantinopel eine dem Niklaus geweihte Kirche errichtet. In der russisch-orthodoxen Kirche ist Niklaus neben Christus und Maria mit Kind die dritte große Ikone auf den Ikonenstase des Gotteshäusers gewidmet. Andere orthodoxe Kirchen zeigen dort meist Johannes den Täufer. Auch bei den Serben wird der Nikoldan am 19. Dezember gefeiert. Ich muss noch dazu sagen, dass der heilige Niklaus der Schutzpatron von Russien ist. Die russisch-orthodoxe Kirche feiert neben dem Hauptfest am 6. Dezember, am 9. Mai auch die Reliquientransstallation nach Bari und gedenkt am 29. Juli in der Liturgie der Geburt des Heiligen. Im frühen 8. Jahrhundert erreichte der Kult Italien, das damals noch eng Beziehungen zum Oströmischen Byzantinischen Reich unterhielt und erlangte bald große Popularität. In den deutschsprachigen Raum kam der Niklauskult im 10. Jahrhundert, vermutlich durch Theophano. Der byzantinische Frau Ottos des Zweiten, vielleicht aber auch im Zusammenhang mit den Italienzügen der damaligen ostfränkischen deutschen Herrscher. Besonders die Adelsfamilie der Esonen. Eso hatte Theophanus Tochter Mathilde geheiratet, stiftete zahlreiche Niklauskirche, etwa in Bauweiler oder Klotten und förderte so die Ausbreitung des Nikolauskultes in Rheinland. Durch die Entführung der vermutlichen Gebeine des heiligen Nikolaus von Myra nach Bari im 11. Jahrhundert, die europaweit wahrgenommen wurde, mit dem der Welle der Stadtgründungen durch Kaufleute im 12. und 13. Jahrhundert, die oft um eine genossenschaftliche Nikolaikirche entstanden, verfolgte eine weitere Verbreitung. Natürlich hat auch jeder Heilige einen Fest, und da möchte ich etwas Kurzes dazu vorlesen. Das Fest des heiligen Nikolaus ist in den meisten Ländern kein gesetzlicher Feiertag. Leider, denn es sollte ein werden. Denn er schützt nicht nur die Kinder, sondern auch, eben wie gehört, auch die Seefahrer. Und es gibt viele Länder, die am Meer sind. Arbeitsfrei ist der 6. Dezember in Spanien, wo die Verfassung am 6. Dezember 1978 ratifiziert wurde. Dia de la Constitución, sowie in Finnland, das sich am 6. Dezember 1970 für unabhängig erklärte. Seitdem begehen die Finnen den 6. Dezember als Nationalfeiertag. Man muss auch sagen, dass in vielen Märchen oder auch viele Legenden darüber sagt, dass er in Lappland wohnt oder gewohnt hat, aber das ist, glaube ich, nicht so zu ernst nehmen. In Luxemburg haben die Kinder der Vor- und Grundschule bis zum 12. Lebensjahr schulfrei. Leider sollte man in der Schule oder in den Religionsunterrichten wirklich mehr davon sagen und erzählen. Nun kommen wir zum Schutzpatronat, was ich ein bisschen oben oder ein bisschen vorher erzählt habe. Nikolaus ist unter anderem der Schutzpatron von Völkern wie Russen, Kroaten und Serben, sowie von Regionen wie im Süditalien, Bari und Lothringen. Die zahlreichen Legenden führten dazu, dass er von vielen weiteren Gruppen als Schutzheiliger ausgewählt wurde. Von Berufen wie Seefahrer, Binnenschiffer, Kaufmann, Rechtsanwalt, Apotheker, Metzger und Bäcker, von Getreidehändlern, Dreschern, Pfadleinen, Juristen, Schneidern, Küpfern, Fuhrleuten und Salzsiedern. Nikolaus ist der Patron der Schüler und Studenten, Pilger und Reisenden, Liebenden und Gebärenden, der Alten, Ministranten und Kinder, aber auch von Dieben, Gefängniswärtern, Prostituierten und Gefangenen. Aus dem Schutzpatronat für die Kinder leitet sich der heutige Brauchtum ab. Er ist nämlich auch der Schutzpatron der Kinder, wie eben auch schon erwähnt. Wegen seines Patronats der Seefahrer, Binnenschiffer und Händler wurde der heilige Nikolaus von der deutschen Hanse und vielen darin organisierten Städten als Schutzheiliger gewählt. Der soziale Status und politische Rang der handelnden Berufsgruppen und ihre vorreformatorischen Stiftungen in den Nikolaikirche sowie die Angliederung ihrer Bruderschaften und karitativen Hospitäler an dieser haben dazu geführt, dass diese Kirchen oft zum bürgerlichen Haupt Kirchen der Stadt wurde und in den Ländern der Reformation das Patrozinium behielten. Nun, der Schutzpatronen, wie gesagt, ist am meisten bekannt für die Schifffahrer, den Binnenschiffer und Kinder, wo man auch ihn anbeten konnte oder beziehungsweise nicht anbeten, sondern fürbitten. Nun kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar das Brauchtum. Der Gedanktag des Heiligen ist mit vielen Bräuchen verbunden. Einige hingegen ursprünglich mit der Perikopenordnung der Kirche zusammen. Am 6. Dezember war verbindlich die Perikope und Gleichnisse von den anvertrauten Talenten. Das kann man im Matthäusevangelium Kapitel 24, Vers 14 bis 30 des Einheitsübersetzung vorgesehen. Der bekannte Brauch der Befragung der Kinder durch den Nikolaus, ob sie denn auch brav und fromm gewesen seien, geht auch dieses Gleichnissen zurück. Wie gesagt, lesen Sie dort und dann werden Sie auch verstehen, warum die Kinder den heiligen Nikolaus so verehren, beziehungsweise auch ein bisschen Angst davon haben, was er ihnen erzählen wird. Der Einlegegebrauch des nächtlichen Füllen der Schuhe oder Ähnliches basiert auf der Legende von den drei Jungfrauen, die nachts von heiligen Nikolaus beschenkt wurden. Ursprünglich war der Nikolaustag auch der Tag der Weihnachtsbescherung. In einigen Ländern ist er dieser auch heute noch, zum Beispiel in Spanien. Erst infolge der Ablehnung der heiligen Verehrung durch die Reformation wurde die Bescherung in vielen Ländern auch auf Weihnachten verlegt. Und infolgedessen wurde Nikolaus als Gabenbringer manchenorts von Christkind abgelöst, was eigentlich nicht sein dürfte, denn am Weihnachten feiert man die Geburt Christi. Zum kulturgeschichtlichen Verhältnis zwischen Nikolaus und Christkind im Weihnachtsbrauchtum siehe dort. Durch dieses wechselseitigen Verhältnis hat sich im 19. Jahrhundert das US-amerikanische Brauchtum um den Weihnachtsmann Santa Claus entwickelt, die heute weltweit dominierende Marktanteil bestimmt Rezeptionen des heiligen Nikolaus. In mittelalterlichen Klosterschulen gab es den Brauch, dass die Kinder sich am Nikolaustag einen Kinderbischof aus ihren Reihen wählen durften. Nach dem Prinzip der verehrten Welt predigte er den Erwachsenen und durfte ihr Verhalten tadeln. An einigen Orten blieb er bis zum 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, im Amt. Schiffsetzen nennt man mit dem 15. Jahrhundert den bekannten Brauch aus Papier. Schiffchensetzen nennt man oder andere Material Nikolausschiffe zu basteln, in der Heilige seine Gabe legen sollen. Hintergrund für diesen Brauch dürfte die Schiffspatronat sein. Auch heute noch befinden sich viele Handelsschiffe ein Bildnis des heiligen Nikolaus. Das Nikolausschiffchen wurde später durch Stiefel, Schuh oder Strumpf abgelöst, zu denen später noch die Gabentaler kamen. Kinder stellen am Vorabend des Nikolaustages Schuhe, Stiefel oder Teller vor der Tür oder hängen Strümpfe vor dem Kamin, damit der Heilige sich auf dem Weg durch die Nacht mit Nüssen, Mandarinen, Schokoladen, Lebkuchen und so weiter füllen kann. Außerdem gibt es morgens oft auch ein Hefeteig gebackenes Gebildebrot. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, möchte ich Sie gerne auffordern, Ihre Kinder den Brauchtum oder den Wunsch nach Nikolaus nicht sagen, es gibt ihm nicht. Doch, es gibt ihm. Und zwar eben, wie gesagt, wurde er historisch auch belegt, dass es ihn gibt, so dass man nichts ohne Problem sagen kann, dass man an ihn glauben soll. Nur weitere Brauchtümer. Neben dem Nikolausbrauchtum um den 6. Jahrhundert, 6. Dezember, Entschuldigung, oder zum Weihnachten gibt es in einigen reformierten Gebieten der Schweiz, in Appenzeller Ausserrhoden, in Berner Oberaargau und im Zürcher Oberland auch im Neujahr den Silvesterklaus. Dabei wurde das Heiligbrauchtum mit dem Jahresbrauchtum verknüpft. Das wäre auch ein bisschen von weiteren Brauchtümern, die vor allem hier in der Schweiz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessant ist. Nun gibt es auch ein weiteres Bauernregel, bevor wir ein kleines Gedicht und dann später nach der Musikpause auch eine Geschichte davon hören. Bauernregeln am Nikolaustag lautet beispielsweise: Regnet es am Niklaus, wird der Winter streng, ein Graus. Trockener St. Nikolaus, milder Winter rund ums Haus. Fließt zum Niklaus noch Birkensaft, kriegt der Winter keine Kraft. St. Nikolaus spült die Ufer aus. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nun habt ihr ein Stück vom Brauchtum, der Legende und die historische Person gehört, was man zu Nikolaus sagen kann. Nun werden Sie von Vera Novakovic ein kleines Gedicht hören und dann machen wir eine kleine Musikpause, bevor wir mit der Geschichte zum Advent weitermachen.
Guter Nikolaus, komm in unser Haus, triff sein Kindlein an, das eine Sprühlein kann und schön folgen will. Halte bei uns still, schutt das Säcklein aus, guter Nikolaus. Ach, du lieber Nikolaus, komm doch einmal in mein Haus. Hab so lang an dich gedacht, hast du mir auch was mitgebracht.
Marianne und Michael.
Danke.
Herzlich willkommen bei uns.
Danke.
Dankeschön.
Danke.
Wie die Weihnachtsmann einmal ohne Bart auf die Erde kam. Ein dunkelhautiger Junge stand am Schaufenster eines Spielzeugladens. Er weinte bitter Nur wer seine verschwor, wenn er Blick über ein Spielzeug nach der anderen gilt, beruhigte er sich etwas. Zwei größere Junge hatte ihm kurz zuvor in Gesicht geschlagen. Kein Passant hatte ihm beigestanden. Wegrennen und sich die Schläge ersparen, das hatte es nie können, weil es auf seine Mutter warten musste, die in den Waschsalon gegangen war, wo sie sich auf eine freie Stelle bewerben wollte. Sie hatte ihm ein kleines Geschenk versprochen, wenn sie erfolgreich sein würde. Das rechte Ohr des Jungen schmerzte. Er weinte jetzt lautlos und starrte einen bunten Tretroller an, der verführerisch durch seine Tränen schlimmerte. Der Junge schiefte. In Gedanken sah sie sich vor einen Augenblick auf die heißer Szene senden Troller durch die Luft sausen. Passanten hasteten vorüber an die Sehnsucht und Trauer der Jungen vorbei. Es weihnachtete sehr. Selma, die Frau des Weihnachtsmanns, saß hinter ihrem Fernrohr und ließ ihren Blick über die Straße und Häuser, Länder und Kontinente streifen. Immer wieder hielt sie bei Kindern an. Schau dir diese armen Jungen an, sprach sie leise und bekommt, als sie die Jungen vor dem Schaufenster im Visier bekam. Keine Reaktion. Ihr Mann schnarchte leise in seinem Sessel neben ihr. Lachend schütterte sie den Kopf. Manchmal fragte sie sich, ob dieser Mann noch der Mann war, den sie geheiratet hatte. Jener magere Mensch, dessen Herz ein liebevoller Herd, der Unruhe war. War dieser Mann auf einer seiner Erdmissionen umgekommen? Hat ihr die Herr der Welten statt seine diese rotbackigen Mann geschickt, der selig neben ihr hindemmerte? Viele an ihm war so anders geworden. Nicht nur Mantel und Zipfelmütze hatten sein Aussehen verändert. Früher war er über Monate fort, auf alle Kontinente unterwegs und vom südlichen Zipfel Südafrikas bis zur kleinsten Hütte in Grönland die Wünsche der Menschen kennenzulernen. Ausgelaut und abgemagert kam es jedes Mal von seiner Reise zurück, hatte viel zu erzählen und wurde von Selma verwohnt, damit wieder zu Kräften kam. Selma hatte seine Aufregung genossen, vor allem wenn er vor lachender Kinder erzählte. Nur aber kam er immer schon zurück, noch bevor sie bei Selma die früher so vertraute Sehnsucht nach ihm einstellte könnte. Vorher hast du diesen schönen Mantel, hatte ihm Selma damals gefragt, als er zum ersten Mal mit dem roten Mantel vor ihm stand. Großzügige Leute hatten Mitleid mit mir, als sie mich in meinen alten, abgewetzten Mantel sahen. Sie haben mir den hier geschenkt und werden mir jährlich eine neue geschenkt, damit ich in Zukunft immer gut angezogen bin. Waren das Kinder? Fragte sie neugierig. Nein, es waren zwei Herren, sehr vornehme Leute, erwiderte er respektvoll. Das sind aber liebe Menschen. Hast du sie gefragt, warum sie so großzügig sind? Nein. Mein Vater brachte mir bei, dass neugierig bei Geschenken Undankbarkeit ist. Merkwürdig für meine Mutter waren Neugierig und Klugheit Zwillingsschwestern. Als Selma dann den Schlitten ihres Mannes ausräumte und Rentiere in den Stall bringen wollte, entdeckte sie mehrere leere Flaschen, die auf dem Boden des Schlittens lagen. Sie trügen einen rot-weißen Aufdruck, genau die Farben des neuen Mantels. Als Selmas Mann die nächste Mal zurückkam, brachte er die erste rote Kiste mit. Mit jedem Jahr lud er Gewicht und rotbackig grinsen, mehr diese Kisten auf die Schlitten, rote Kisten mit Flaschen, die ein merkwürdiges Dunkelgetränk erhielten. Nur einmal hat sie es probiert. Es war klebrig, prickelnd auf die Zunge und schmeckte Sauersauce. Schon nach dem ersten Schluck erfüllt er ein lauter Lüpsel. Selma möchte das Zeug nicht, ihr Mann dagegen sehr. Er trank es zu allen Mahlzeiten und wurde immer fetter und träger. Früher, da könnte er noch zu müde sein, wäre ein weinendes Kind sah, brach er blitzschnell noch einmal mit seinem Schlitten auf. Heute schnarchte er viel, auch bei noch so viel Leid. Wann war es gewesen, dass es nicht mehr nicht Afrika wollte, weil er angeblich Angst vor Epidemien hatte? Wer hat der Nord- und Südpol für seine Reiseroute geschritten, weil man dort angeblich seine Rentiere jagte, um sie zu essen? Und seit wann kümmerte er sich nicht mehr um die Menschen in China, Korea, Japan, Südostasien und Arabien, weil sie angeblich dort nicht den echten Glauben hatten? Das alles wüsste Selma nicht mehr genau. Auch könnte sie jenes Jahr nicht mehr genau bestimmen, indem er ihm mitteilte, dass er deshalb schon zurück sei, weil er auch in den wenigen Ländern, die er noch aufsuchte, manche Orte und Stadtviertel mäht, um seinen schönen Mantel nicht schmutzig zu machen. Dieses Jahr aber geschah es zum ersten Mal, dass er nicht mehr mit ihr im Fernrohr sitzen und die Erde nach unglücklichen Kindern absuchen wollte. Nein, das war nicht ihr Mann. Ihr Mann hatte ein aufgewühltes, leicht entblambares Herz und einen kleinen, zuzausten, grauen Bart gehabt. Neben ihm im Sessel aber schnarchte am helligsten Tag darin träger dich wanns, das Gesicht vor einem schneeweißen, lockigen Rausbart unwischer würde. Vielleicht war der ja gar nicht echt. Selma schlich leise zu ihrem Mann und zog vorsichtig an seinem Bart. Der Weihnachtsmann öffnete seine Augen. Sie waren rot vor Müdigkeit. Braumte er noch etwas verwundert. Seine Frau lachelte ihn an. Er schlief weiter. Der Bart zumindest war also echt. Sie schaute ihre Weihnachtsmann lange und aufmerksam an. Seinen Bauch wollte sie weit über den Hosenbund. Der offene Mantel hing rechts und links herab. Die Zipfelmütze war verrutscht und hing schief über die Glatze. Nur eine kleine Narbe auf seiner Stirn bezeugte, dass dies wirklich ihr Mann war. Selma wusste noch den Tag, an dem sich die Narbe eingehandelt hatte. Die lachelte ihre Zweifel weg. Anstrengend waren seine Reisen früher gewesen. Und nicht selten waren ihm die Geschenke unterwegs ausgegangen. Er musste oft seine ganze Kunst bemühen, um die Kinder aller Länder Freude zu bringen. Einmal war er sogar gezwungen, ein ganzes Spielzeuglager auszurauben und Kindern ein Lachen schenken zu können. Gott tadet ihm später dafür, wenn auch halb schmunzeln und bewundern. Und ihr Mann war aufrecht mit erhobener Stirn da gestanden und hatte mit fester Stimme gesagt, für das Lachen eines Kindes bin ich bereit, alle Tadel auf mich zu nehmen. Das gefiel dem Herrn der Welten. Als Selma ihren Mann vor ein paar Tagen gefragt hatte, ob er in diesem Jahr etwas Besonderes erlebt hatte, hatte genannt geantwortet, nein, alles wie im letzten Jahr. Es wird viel gekauft und verkauft. Wer es Ermutung der Jahre, wie die Wunder kindliche Lachen verblassen ließ, die Kinder hat ihr Mann hinzugefügt, empfindet keinerlei Freude mehr an ihren Geschenken, sondern nur noch auf Aufreißen der Verpackungen, der Renner. Der Weihnachtssaison war eine Kartonbad-Buschka gewesen, ein großer Karton, der mit buntem Papier entwickelt war. Wer das Kind diese auseinanderriss, entdeckte es in seinem Inneren eine kleine Karton, die wie dem ein anderer bunter Papiergewicht war. Bis zu 30 Schachteln waren manchmal ineinander gepackt. Eines der Kinder erzählte er und lachte fast höhnisch. War nach dem 20. Paket wie Rausch und zerriss alles, war bunt, war und sich nicht bewegte. Er gibt sie wie wild die Vorhänge, Kissen, Bücher und zerriss, bis sie seine Eltern unter die kalte Dusche stellen. Erst da kam das Kind zu sich und fing an zu weinen. Die Kinder kennen das Paradies der Lachen nicht mehr. Hat er noch gemümmert, bevor er in seine Sessel fiel. Seine Stimme hat alt und resigniert geklungen. Selma sah wieder durch das Fernrohr und zählte die Linsen scharf auf den Jungen, die immer noch am Schaufenster stand und weinte. Und ob die Kinder das Paradies der Lachen noch kennen, flüsterte sie ihrem schlafenden Mann entschlossen zu und raste davon. Niemand wusste, wie das alles geschehen war. Am allerwenigsten die Mutter der farbigen Jungen, die gerade aus dem Waschsalon herauskam. Sie hielt kurz inne. Ihr Jung stand über die ganze Gesicht strahlend neben einem bunten Tretroller. Woher hast du denn? Fragte sie voller Sorge, als sie das teure Spielzeug entdeckte. Der hat mir den Weihnachtsmann gegeben, sagte der Junge. Die Mutter stützte aber nur einen Augenblick lang, dann zuckte sie mit den Schultern. Leichtfüßig schwang ihr Junge sich auf seine Roller und fuhr jauchzend vor Freude neben ihr her. Sie gönnte ihrem Kind alle Freude der Welt. Und er hatte keine Bart, sagte der Junge verwundert. Aber seine Mutter hörte ihn im Lärm der Straße nicht. Welch ein Glück, sagte sie und war froh, dass sie gerade die Stelle im Waschsalon bekommen hat.
Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings. him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling. We frolic and play the Eskimo way. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Die Abkruge des heiligsten Herzens Jesu. Das heiligste Herz Jesu ist eine Abkruge der Liebe, in der wir alle Eigenliebe, die in uns ist, versenken müssen, mit all ihren unguten Wirkungen, besonders der Menschenfurcht und der Verlangen, dass alles nach unserer Neigung geschehe. Wer will meine Abgründe, Entbehrung und Trostlichkeit leiden, ist dieses göttliche Herz eine Abgrund jegliche Trostes, in dem wir uns verlieren müssen, ohne dessen Lieblichkeit fühlen zu wollen, es sei denn, es gefiert ihm so. Wenn wir uns in einen Abgrund des Widerstrebens und vor der Auflegung gegen den Willen Gottes befinden, müssen wir uns in den Abgrund der Ergebung und der Gleichmöglichkeit mit dem göttlichen Willen des heiligsten Herzens des Heilenden versenken. Da müssen wir vor allem unseren Widerstand ablassen, um uns zu bekleiden mit einer beglückenden Gleichmöglichkeit mit allen seinen Anordnungen. Wenn Sie sich im Abgrunde der geistlichen Trockenheit und der Hilflosigkeit befinden, versenken Sie sich auf das liebenswürdige Herz Jesu, das sein Abgrund der Macht in Ihnen ist, ohne dessen Süßigkeit kosten zu wollen, es sei denn, es gefiele ihm so. Wenn Sie in einem Abgrund der Armut sind, entblößt vor allem und auch von sich selbst, versenken sie sich im heiligsten Herz. Es wird sie bereichen und sie mit Freude erfüllen, wie sie es gewähren lassen. Wenn sie sich an einer Abgrund der Schwachheit befinden, wo sie jeden Augenblick hinfallen, versenken sie sich in die Kraft des heiligsten Herzens, das sie stärken und ebenso oft wieder aufrichten wird. Wenn sie in einem Abgrund der Elend sind, versenken sie dasselbe in die Erbarmungen dieses anbetungswürdigen Herzens und indem sie das selbst ihre Armseligkeit verlieren, betrachten sie sich als ein Gebilde seiner Erbarmungen. Wenn sie meine Abgrund des Hochmutes und der alten Selbstüberschätzung fallen, versenken sie diese sogleich jenen, die den Mut des heiligsten Herzens, indem sie alles verlieren müssen, was sie in ihnen überhebt und sich mit seiner heiligen Enttäuschung zu umkleiden durch das Eingestehen ihre Armseligkeit. Wenn sie in meine Abgründe Unwissenheit sind, versenken sie sich in die liebenswürdige Herz Jesu, das ein Abgrund der Wissenschaft ist. In ihm werden sie lernen, es zu lieben und zu tun, was es von ihnen wünscht. Wenn sie sich in meine Abgrund der Untreue und der Unbeständigkeit befinden, versenken sie sich in jener der Festigkeit und Bestätigkeit der heiligsten Herzen Jesu, unsere wahren und treuen Freundes, der uns lehren wird, ihm beständig treu zu sein, wie er immer in seiner Liebe zu uns war. Wenn sie sich in einem Abgrund der Bedürftigkeit befinden, versenken sie sich in jeden der Fülle aller Güter, das anbetungswürdigen Herz Jesu, verliere sie sich, da wie meine unerschöpfliche Quelle und darin durch wahre Abtötung eine Born der Leben zu finden, damit sie nur mehr mit den Augen Jesu schauen, nur mehr mit seinen Ohren hören, nur mehr mit seiner Zunge sprechen und nur mehr durch sein liebenswürdiges Herz leben. Wie sie sich meine abgründige Undankbarkeit für die großen Güter, die sie von Gott empfangen haben, befinden, versenken sie sich in das göttliche Herz, das eine Quelle der Dankbarkeit ist, mit der es sie erfüllen wird. Bitten Sie es, für die Ersatz zu leisten und ihnen dazu schenken, was sie ihm schulden. Wenn Sie sich in meine abgründige Heftigkeit und der Zorn sehen, versenken Sie sie in jene der Sanftmut, das liebenswürdige Herzens Jesu, damit Sie sie sanft und demütig machen, wie es ist. Wenn Sie sich in meine abgründige Zerstreuungen befinden, versenken Sie dieselben in meine Abgrund der Ruhe des Heiligsten Herzens, das Ihnen unverbar den Sieg geben wird, wenn Sie die Ablenkung großmutig bekämpfen. Wenn Sie sich in eine Abgrund der geistigen Finsternis befinden, versenken Sie sich bei jenen das Licht des göttlichen Herzens, doch verlieren Sie Ihre Schatten und es umkleidet Sie mit seinem Licht, von dem Sie sich führen lassen müssen, wie ein Blinder, der alles nur mehr in diesem göttlichen Licht sehen will. Wenn Sie sich in meine abgründige Traurigkeit fühlen, versenken Sie sie in jenen die göttliche Freude des Heiligsten Herzens und Sie werden einen Schatz der Freude finden, der Ihre Traurigkeit und Betrübnis Ihres Geistes zerstreuen wird. Wenn Sie sich in Angst und Unruhe befinden, versenken Sie sie in einen Frieden dieses anbetungswürdigen Herzens, den niemand Ihnen mehr nehmen kann. Wenn Sie sich in eine Abgrund der Furcht befinden, versenken Sie sie jenen des Vertrauens des Heiligsten Herzens und lassen Sie in die Furcht vor der Liebe weichen. Wenn Sie sich im Abgrund des Missmutes und der Unzufriedenheit fühlen, versenken Sie sie in das Heiligste Herz und sie darin zu verlieren und nur in ihm allein Freude zu haben. Wenn Sie sich in meinem Abgrund der Bitterkeit und des Leidens befinden, versenken Sie sich in das Heiligste Herz Jesu, um sie mit den Seinen zu vereinigen. Die werden Sie einen Schatz der Freude finden, der Ihnen Ergebenheit schenkt, in allem, was er mit ihnen tun will, und sie werden alles schweigend leiden, ohne zu klagen. Versenken Sie sich oft in der Liebe dieses liebenswürdigen Herzens, damit Sie dem Nächsten nicht tun, was nur irgendwie diese Tugend verletzt, und tun Sie den anderen nichts, was sie nicht wollen, dass man ihnen tue. Sie können sie in die Herz Jesu auch versenken als einen Abgrund der Reinheit und der Vollendung, um ihre Absichten zu reinigen und ihre Wünsche und Bestrebungen zu vollenden, ihr Leben der Sündigkeit und Unvollkommenheit aufzugeben und jenes der Gnade, der Liebe und die Vollkommenheit zu finden, zu dem es sie bestimmt. Und verlieren Sie sich in diese heilige Abgrund und verlassen Sie denselben nicht mehr, da wird er Ihre hartes Herz erweichen und empfänglich machen für seine Gnaden und seine Liebe.
Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zwei Sachen zum Schluss. Und das erste ist, es gibt einige wichtige Termine im Dezember, wo sind Hochfeste oder Feste. Und zwar am 4. Dezember braucht der Barbara Zweig. Es geht ins 15. Jahrhundert zurück und beruht auf einer Legende. Auf dem Weg zum Begräbnis habe sie im Gewand Barbaras einen Kirschzweig verfangen, den sie in einem Krug mit Wasser steckte. Am Tag ihres Märtyriums haben dieser Zweig gefällt. Diese Zeichen der Blüte war nach der Legende für Barbara ein Zeichen des Rufs Gottes in die himmlische Herrlichkeit. Am 6. Dezember, wie haben Sie gehört schon, geht es um den heiligen Nikolaus. Am 8. Dezember ist Hochfest der ohne Erbsünde empfangene Jungfrau und Gottesmutter Maria. Das Dogma noch etwas Kurzes. Die Lehre, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Lebens an frei von der Erbschuld war, hat sich erst im Laufe der Jahrhunderte geklärt. Sie wird nicht ausdrücklich in der Schrift angesprochen. Doch würden die Aussagen der Schrift schon früh in den Sinn versandt, dass Maria das reinste und, wenn man will, das gelungenste Geschöpf Gottes war, die neue Eva, die ohne Sünden blieb. Am 8. Dezember 1854 hat Pius der IX. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Maria verbindlich definiert und das Glaubenssatz erklärt. Und noch etwas, das Zweite, das ist, dass im Theologiestunde ich mit dem Priester von Opus Dei, Dr. Nero Medici, über den Fall im Vatikan zum apostolischen Schreibens nach dem letzten heiligen Jahr, was am 20. November zu Ende ging. Denn man muss sagen, dass sich vier Kardinäle beim Papst erst intern zum apostolischen Schreiben nach dem Bischofssynode zu Amoris Laetitia und dann später auch noch wegen dem Schreiben jetzt nach dem Barmherzigkeitsjahr, wo es darum geht, wegen der geschiedenen Wiederverheiratete bzw. wegen der Beichte, die Frauen, die abgetrieben haben. Nicht vergessen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir auch im Jubiläumsjahr von Fatima stehen, die am 27. November bis zum 26. November 2017 enden wird bzw. begonnen hat in einem vollkommenen Abglas gewähren. Das werden wir nächsten Sonntag darüber berichten. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die Sendung zu diesem Adventsanlass bzw. das zweite Woche, die zweite Woche im Advent. Bis nächste Woche wünsche ich, Gründer und Chefredaktor Davo Novakovic, gelesen haben Vera Novakovic und Stefanie Gaduff.